Vieles in der Produktentwicklung ist ehrlicherweise eine Wette. So richtig genau wissen wir eben nicht, was am Ende alles passieren wird. Dementsprechend müssen wir mit Risiken umgehen. Und über diese Risiken geht es heute. Oliver und Tim reden über das Thema Produktrisiken, aber nicht nur, was das eigentlich alles ist, sondern auch, wie man damit umgeht. Euch nun viele hilfreiche Impulse und natürlich auch Spaß beim Hören dieser Folge.
Uns ist neulich aufgefallen, dass wir in diesem Podcast noch gar nicht über Risiken und genauer über Produktrisiken gesprochen haben, wo wir jetzt schon so viele Folgen aufgenommen haben. Da haben wir uns gedacht, das holen wir mit dieser Folge nach. Und wenn ich sage wir, habe ich natürlich auch jemanden an meiner Seite und das ist der Tim. Hallo Tim.
Hallo Olli, ich freue mich.
Tim. Wo kommt denn eigentlich dieses Wort Risiko her? Ich habe jetzt einfach gesagt, Produktrisiken, Risiken, die wir in der Produktentwicklung haben. Ich weiß, dass du dich gerne mit Definitionen beschäftigst und so Wörtern und der Bedeutung von Wörtern auf den Grund geht. Also lass uns da anfangen. Wo kommt das Wort Risiko denn eigentlich her?
Genau, ich gucke ganz gerne erstmal so ein bisschen auf die Herkunft und da nutze ich dann bei sowas gerne so ein Gabler Wirtschaftslexikon. Für mich während des Studiums immer ein Klassiker, da ist alles drin definiert und da wird Risiko, wohlgemerkt noch nicht Produktrisiko, aber Risiko definiert als die Eventualität, dass mit einer gegebenenfalls unbekannten Wahrscheinlichkeit ein vielleicht auch noch gar nicht bekannter Schaden entsteht aufgrund einer wirtschaftlichen Entscheidung. Oder neben dem Schaden kann es auch ein Ausbleiben eines erwarteten Vorteils sein. Also im Endeffekt, die Key-Elemente sind, es ist eine Eventualität, ein Risiko, verbunden mit einer uns nicht bekannten Wahrscheinlichkeit oder einer schwer quantifizierbaren Wahrscheinlichkeit über einen eintretenden Schaden oder ausbleibenden Vorteil.
Und nicht so besonders spannend, oder?
Nö, noch nicht. Aber was ich dann, wenn man einen Schritt weiter guckt, kann man auch nochmal in so einem Organisationshandbuch der Bundesverwaltung, habe ich das mal gefunden, die unterscheiden zwei Risikokategorien. Und zwar Risiko im engeren Sinne ist im Endeffekt die entsprechend ungünstige Entwicklung. Also so, wir erreichen die Ziele nicht, wir haben die Gefahr von Verlust. Also irgendwas, was schlechter wird. Aber das Risiko im weiteren Sinne ist auch die Möglichkeit, dass etwas besser wird, also besser als von uns erwartet, etwas geschieht. Und das sind letztlich Chancen. Also Risiko im engeren Sinne, es wird nur schlechter. Risiko im weiteren Sinne, es kann entweder schlechter oder besser werden. Also im Endeffekt die grundsätzliche Abweichung von der erwarteten Entwicklung.
Das sind jetzt Definitionen, und die du auch aus irgendwelchen Büchern hast. Ich habe ja eben auch schon mal angekündigt, dass du dich gerne damit beschäftigst oder auch dann so ein bisschen forscht, wo so ein Wort denn tatsächlich herkommt. Also gar nicht nur die Definition.
Das Wort Risiko wird dem italienischen Risco zugeschrieben, aber etymologisch ist es noch ziemlich umstritten. Also es gibt so eine lateinische Wurzel, Risicum, es gibt eine byzantinische Wurzel, Risikon, eine römische, Rixicare, eine arabische, Risk, also R-I-Z-Q. Und irgendwie streiten sich die Experten noch, aber am weitesten verbreitet ist wohl, wie ich nachgelesen habe, dass die Theorie, dass die Sache auf den italienischen Begriff, aus einem mittelalterlichen lateinischen Begriff, resecare, zurückgeführt wird, was so viel wie schneiden bedeutet. Oder, und das finde ich ganz spannend daran, wenn man dieses arabische Risk, R-I-Z-Q, was ich gerade schon mal nannte, sich nimmt, das bedeutet übersetzt Geschenk der göttlichen Vorsehung. Also Risiko als Geschenk der göttlichen Vorsehung. Und göttliche Vorsehung, da sind wir ja gar nicht mehr so weit weg von Product Discovery.
Ja, mich triggert da tatsächlich auch so ein bisschen das Wort Geschenk, ne? Weil ich glaube, Risiko ist zumindest bei den Organisationen, wo ich unterwegs bin, häufig sehr negativ behaftet. Geschenk, aber eher so mit was Positivem begründet. Und nachdem du eben auch die Definition gesagt hast, dass es ja auch eine Chance sein kann, finde ich das ganz, ganz schön eigentlich, so drauf zu gucken.
Ja, letztlich ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir über Risiken reden, wenn wir auch Leute hier in unserer Community fragen, was für Risiken kennt ihr, dann werden in allererster Linie reflexartig eher Projektrisiken beschrieben und genannt und eben nicht Produktrisiken. Wir wollen ja heute ein bisschen stärker nachher über Produktrisiken reden, aber wenn wir nochmal auf die Projektseite gucken, dann ist das halt meistens erstmal ja alles, wo im Endeffekt eine Ist zu Planabweichung oder Abweichung eines Ist-Zustands zu einem Planzustand vermutet wird oder antizipiert wird. Und man bewertet dann sowas wie Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten, also man quantifiziert die auch oder quantifiziert auch das Schadensausmaß, leitet daraus dann vielleicht aus dem Produkt, aus Risiko oder Risikoeintrittswahrscheinlichkeit mal potenzieller Schadenshöhe, leitet man einen Risikowert ab. Das kennst du, glaube ich, auch noch ziemlich gut. So Risikomanagement im Projektmanagement ist ja ein eigener Projektmanagement-Prozess nach PMI sogar. Und klar, da hast du dann so ein Vorgehen. Ich muss die Risiken erst identifizieren. Ich analysiere sie, dann bewerte ich sie mit den gerade genannten Bewertungen. Und dann leite ich im Endeffekt meinen Maßnahmenplan ab oder stelle den auf. Sprich, ich betreibe Risikomitigation, wie man dann sagt. Und das ist insgesamt, auch wenn man dann so Risikolisten führt oder das auch grafisch darstellt in so einer Risikomatrix, das ist so eine Zwei-Achsen-Matrix, auf denen die Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadensausmaß, also Risk Severity, abgetragen wird, habe ich alles schon in früheren Jahren viel und sehr ausführlich gemacht. In Projektmanagement Offices werden Risikomanagementberichte auch geführt. Und natürlich gibt es ja auch einen eigenen Job für Risikomanagerinnen etc. Für mich alles ein sehr mathematisch orientierter, sehr strukturierter Ansatz, wo man versucht, eben das, was wir noch gar nicht wissen über die Zukunft, so zu quantifizieren. Und da kommt die Verbindung mit diesem Geschenk der göttlichen Vorsehung wieder ins Spiel, finde ich, weil auf der Produktseite machen wir uns gar nicht so extrem die Mühe, das so scharf oder so punktgenau zu quantifizieren, sondern gucken, glaube ich, eher ein bisschen qualitativ.
Ja, es ist spannend, dass du das so erwähnst. Und ich meine, wir haben ja beide so den Hintergrund auf der Projektmanager-Seite. Was für mich den Charme von solchen agilen Frameworks, wie auch zum Beispiel Scrum, immer ausgemacht hat, ist, dass natürlich du aufgrund des Vorgehens und der Methodik, also in ganz kurzen Zyklen Dinge zu bauen und irgendwohin zu integrieren und dann vollständige Transparenz herzustellen, also wenn dir das gelingt, tatsächlich ein Produktinkrement zu schaffen, transparent darüber herstellst, was man gebaut hat und dass man es integriert hat, halt viele Dinge, die eigentlich mit so Risikobewertung und Management in Projekten zu tun haben, aufgrund der Methodik eigentlich minimierst oder in Teilen halt überflüssig machst, weil du halt ein ganz anderes Vorgehen wählst, um halt frühestmöglich irgendwie Feedback zu bekommen und darauf reagieren zu können. Aber ne, das ist halt eher so von der Projekt- und von der Methodikseite.
Naja, aber eins muss man vielleicht noch sagen, zumindest auch wenn wir uns jetzt Scrum oder so angucken, die Empfehlung ist natürlich immer, die wir dann auch geben, mache diese Experimente und Feedback-Schleifen, insbesondere auf den als hochriskant unterstellten Dingen, also um große Risiken möglichst früh zu tackeln. Das ist jetzt auch nochmal unabhängig von Produktentwicklung oder so, ne? Erstmal schnell lernen, organisieren bezüglich.
Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir drüber sprechen, wie gehen wir denn auch als Produktmanagerin, als Product Owner mit den Produktrisiken um in der Welt, in der wir jetzt eigentlich unterwegs sind. Aber lass uns den Schritt weitermachen, ne? Also wir haben gesagt, es gibt den Umgang mit Risiken in Projekten und dann gibt's vielleicht auch nochmal, wenn wir auf Produktrisiken jetzt explizit gucken, nochmal eine andere Sichtweise. Wie guckst du denn auf Produktrisiken? Welche gibt's da?
Naja, letztlich ist unser Problem ja, dass wir nicht wirklich wissen, was der Nutzer zum Beispiel braucht, was der Markt braucht, sondern wir glauben zu wissen, was die Nutzer brauchen. Sales glaubt zu wissen, was der Markt braucht. Business Development glaubt zu wissen oder Strategie. Der CEO oder die CEO glauben das zu wissen. Und aus diesem Glauben rauszukommen, ist unsere Aufgabe, so wie Marty Kagan das formuliert eben, discover a solution, also eine Lösung finden, herausfinden, that the customers love yet works for the business. Also auf Deutsch, findet heraus, iteriert darüber, eine Lösung zu finden, die diese Kunden oder Nutzer lieben, aber gleichzeitig auch für unser Business funktionieren. Und wenn wir uns das eben vorstellen mit dem Thema Komplexität, also Stichwort ist hier Stacey-Matrix, haben wir oft schon genug schon, glaube ich, erwähnt. Wenn wir uns also mit einer auch agilen Produktentwicklung in einem komplexen Raum befinden, dann wissen wir, dass wir vorab eben nicht alles wissen. Dann können wir nicht vorab wissen, was mit unserem Produkt passiert. Und deshalb versuchen wir, mögliche Risiken zu antizipieren, auch wie genannt, ohne sie oft quantifizieren zu können. Und dafür oder da setzen jetzt im Endeffekt Produktrisiken an, um sozusagen in der Regel 3 oder 4 verschiedene Risikodimensionen, Risikoklassen kann man vielleicht auch sagen, zu finden oder zu definieren eher, in welchen Ecken sozusagen Risiken in der oder für unsere Produkte drinstecken können. Da können wir gerne nochmal tiefer
reingehen. Ja, lass uns die 3 oder 4 ganz konkret angucken. Nummer 1 ist in meiner Erinnerung Usable Risk. Na, also ist jetzt keine Bewertung, was wichtig ist, sondern das Erste, was mir einfällt, ist Usable Risk.
Wir können ja erstmal vorweg schicken. Also Marty Kagan definiert the 4 big risks, also die 4 großen Risiken mit Usable Risk, Feasible Risk, technische Machbarkeit, Value Risk, also Wertschöpfung und Business Viability Risk, also wirtschaftliche Tragfähigkeit. Wir haben jetzt eben gesagt mal 4 mal 3, weil anders als jetzt bei Marty Kagan kommen so Ecken wie UX oder eben David J. Bland, Stichwort Assumption Mapping. Da kommen dann eher 3 Dimensionen mit Desirable, Feasible und Viable. Und dieses Desirable, das ist bei Kagan nochmal eben aufgeteilt in Valuable und Usable. Aber darum soll es jetzt heute auch nicht gehen. Also steigen wir nochmal ein. Du hattest, glaube ich, als erstes das Usability Risk, glaube ich, genannt, richtig?
Genau.
Das ist im Endeffekt der Punkt, dass die Lösung zwar vielleicht gut ist, aber unsere Kundinnen und Nutzer das Produkt nicht nutzen können. Mhm. Also es ist nicht nutzbar.
Hast du ein Beispiel für?
Also, was hatte ich letztens, hatte ich eine App von einer großen deutschen Bank, wo ich irgendwie ein Konto habe, wo ich recht selten drauf zugreifen muss. Aber die haben mir halt angeboten, dass ich da jetzt auch einen Online-Zugriff drauf haben könnte und dieses, wie heißt denn das, was früher Postident war, ne, könnte man jetzt, dieses Identifizierungsverfahren könnte man jetzt auch online mit Video-Ident machen. Und da dachte ich mir, okay, machst du mal. Hab da die App runtergeladen, hab alles gemacht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt musste ich ein Häkchen setzen, so ein, weiß nicht, Datenschutzbestätigungshäkchen oder irgendwas. Aber das war außerhalb des Sichtfelds meines Handy-Displays. Und ich sah, dass da ein Häkchen ist. Kennst du vielleicht? Man scrollt das dann so hoch. Aber immer, wenn man es dann wieder klicken will, rutschte es wieder runter. Und ich kam da gottverdammt nicht weiter. Das heißt, die ganze schöne Idee, ein Video-Ident-Verfahren von zu Hause aus zu machen, scheiterte an sowas. Und nach Anruf bei der Hotline war das so, ja, nee, sorry, da müssen Sie leider in die Filiale gehen und Termin machen. Und ich dachte so, Alter, echt jetzt? Ne? So, anderes Beispiel, du erinnerst dich vielleicht noch neben unserem agilen Bütchen, unserem Büro hier in Köln, was wir lange Jahre hatten, hat ein Restaurant aufgemacht oder eine junge Truppe hat eine Kneipe übernommen, hat eine gute Küche da installiert und hatte dann auch offeriert, also wirklich sehr guten Koch haben. Hier Wiener Schnitzel vom Kalb, 34,50 €. Ja, sowas kostet das halt. Und wenn wir zwei dann entscheiden würden, okay, gehen wir da schön Wiener Schnitzel essen, trinken noch ein paar Sachen, ne, 2 mal 34,50 €, ein paar Getränke sind mal locker 100, 120 € vielleicht weg. Jetzt hatten die aber da drunter stehen und das über Monate leider keine Kartenzahlung möglich, weil sie es irgendwie nicht gebacken gekriegt haben, ihr ne, Kartenterminal, ich weiß nicht warum. Das heißt, obwohl das Wertangebot meinetwegen für uns gut war, hier Schnitzel essen zu gehen, konnten wir es vielleicht nicht nutzen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, habe in der Regel keine 100, 120 € bar mehr regelmäßig in der Tasche. Das heißt, wir hätten das Produkt oder diese Leistung einkaufen wollen, konnten es aber nicht, weil es nicht nutzbar war. Im Sinne von Nutzerkontext, kann nicht genug Bargeld dabei. Ganz klares Usability Risk. Das heißt, ich habe eigentlich ein gutes Produkt, einen guten Service, der kann aber gar nicht so sehr genutzt werden. Andere Sachen sind irgendwelche, ich weiß nicht, ich hab hier so Easy NRW, das ist so eine ÖPNV-App, ne, wo man so reichweitenbasiert dann abrechnet für sein Ticket. Naja, wenn ich im U-Bahn-Schacht stehe, habe ich halt keinen Empfang. Und ich muss mich dann eigentlich einchecken an der Station, wo ich einsteigen will. Und da denke ich manchmal so, ja, Kinders, ich würde euer Produkt ja super gerne nutzen, aber geht halt hier nicht. Und das ist so ein typisches Usability-Risk.
Ja. Okay, verstanden. Lass uns zu dem zweiten oder zu einem weiteren übergehen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken dann auf das Value-Risk. Ne? Also ob das Produkt vielleicht gar nicht für unsere Nutzer nutzbar oder bedienbar ist, wie gerade, sondern in meinem Verständnis, ob es überhaupt Wert für den Nutzer generiert.
Löst es ein Problem oder ein Teilproblem des Users oder der Kundin? Das ist meiner Ansicht nach das Thema. Ne? Viele Unternehmen produzieren Features oder viele Startups kreieren Lösungen, die aber keinen Markt finden, weil zumindest zu dem Preispunkt dann die Sache nicht nachgefragt wird und nicht genutzt wird, weil ist ja schön, aber braucht halt keiner für den Preis oder in dem Kontext.
Hast du auch da ein Beispiel?
Also ich glaube, da gibt es natürlich erstmal grundsätzlich ganz viele Beispiele über gescheiterte Features oder gescheiterte Produktideen. Ich selber war mal auch an einer größeren Sache beteiligt, will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber bei einem meiner früheren Arbeitgeber, einer Transaktionsplattform für Hoteldienstleistungen, haben wir im Endeffekt eine Hotel-Einzelseite gebaut, 5 Monate mit einem Team. Und hinterher kam raus, dass sie so nicht usable war für die Nutzer, beziehungsweise wir grundsätzlich was ja falsch gemacht haben. Also falsch gemacht hatten aus Sicht des Users, weil die Vergleichbarkeit von Hotels nicht mehr so möglich war. Und das hat mit Sicherheit 500.000 Euro gekostet. Ein bisschen andere oder bekanntere Beispiele sind, ich glaube, Rewe war es, die haben mal so eine Self-Scanning-App gebaut, meines Wissens. Also nicht diese Handhelds im Laden wie jetzt, sondern dass du eine App hast, mit dem du dann eben die Waren abscannst. Das war aber irgendwie zu frickelig oder nicht bedienbar, also zu frickelig auf der einen Seite, aber es hat, für die Leute war es halt viel einfacher zu sagen, Gott, dann gehe ich lieber in die Kasse, ne? So aus dem Grunde. Oder Siemens wird das auch zugeschrieben, die haben so eine Smart-Home-Plattform für Küchengeräte gebaut, die war recht proprietär. Und es hat halt keine Nachfrage erzeugt, weil es gab andere Konnektoren oder Plattform-Dinger für, ne, Smart-Home-Geräte, die irgendwie attraktiver waren. Aber gut, ich meine, da gibt's alle möglichen Fragestellungen. Jetzt auch positiv, ne? Sowas wie, es kommt so ein Schnelllieferdienst auf den Markt. Sowas wie Gorillas, die es mal eine Zeit lang gab, oder jetzt noch Flink oder Getir gab's mal. Das war in dem Moment, in den Großstädten, wo das angeboten wurde, eben wertvoll für die Menschen, also dem Sinn von positiv, kein Risk, sondern sie haben das positiv, dass den Value eben in dem Moment kreieren können. Sowas wie Gorillas gibt es heutzutage nicht mehr. Ich glaube, dass da ein anderes Risiko, nämlich auf das wir gleich kommen, Business Viability, Wirtschaftlichkeitsrisiko zugeschlagen hat.
Ja, ist auch ein spannender Punkt, ne? Also dass, wenn ich mir zu einem Zeitpunkt die Risiken angucke, auch die Produktrisiken, 2 haben wir jetzt ja schon betrachtet, dass das zu einem ganz anderen Zeitpunkt, später, früher, vielleicht von uns auch komplett anders bewertet werden muss oder würde, weil sich ganz viele Rahmenbedingungen vielleicht auch verändert haben.
Da habe ich noch ein anderes schönes Beispiel. QSC damals, der DSL-Anbieter, hat, ich glaube 2000 oder 2001, super, super früh so eine Videoplattform gebaut. Die haben so Breitbanddienstleistungen angeboten und im Endeffekt, um ihre Leistung auch präsentieren zu können, haben sie ein super cooles Videoportal gebaut, was keinen Markt gefunden hat oder keine Nachfrage da finden konnte. Und ganz ehrlich, ein paar Jahre später kam YouTube. Also 4, 5 Jahre später kam YouTube und eigentlich sah das super ähnlich aus, was die damals hatten. Nur die Rahmenbedingungen, genug Breitband, genug Datenvolumen, Mobile und so, die gab's 2000, 2001 halt noch nicht. Und deshalb hat das in dem Kontext, in den Rahmenbedingungen nicht genug Value für die Leute gebracht. Kommt YouTube um die Ecke und plötzlich war es der richtige Zeitpunkt
ja. für irgendeinen Wert. Ne? Gut, lass uns zu dem dritten übergehen. Du hast das eben auch schon definiert, dass wir dann in Richtung Business Viability Risk irgendwie gehen. Was ist das und hast du da ein Beispiel?
Also ich würde es auf Deutsch übersetzen mit wirtschaftlicher Lebensfähigkeit, also das ganze Thema Wirtschaftlichkeit. Das Beispiel Gorillas als diesen super fast Delivery Service habe ich gerade schon angedeutet. Ich meine, da gibt es, glaube ich, viele der gescheiterten Startups hängen wahrscheinlich an einem Business Viability Risk oder sind daran zugrunde gegangen. Aber auch einzelne Produkte. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Eurowings als Günstig-Carrier hat mal eine ganze Zeit angefangen, Langstreckenflüge anzubieten. Und das hat sich irgendwie nicht wirtschaftlich getragen, weil mit den Low-Cost-Tarifen und Langstrecke ließ sich das wohl, wie man so nachliest, nicht betreiben. Und dann haben sie es wieder dran gegeben. Und ein anderes Thema ist, also jetzt noch aus Pandemiezeiten erinnere ich mich immer, das Thema mit den hier Luftgeneratoren, wie hieß das, mit den Luftfilteranlagen, genau. Ne? Das war ja offensichtlich eine Lösung, die war valuable, die war auch usable in den Klassenräumen von den Lehrkräften. Die war auch feasible, kommen wir gleich noch zu, also technisch machbar, das Zeug gab's. Aber es war wohl nicht, jetzt im übertragenen Sinne, wirtschaftlich tragfähig für unsere Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass in jedem gottverdammten Klassenraum der ganzen Republik so ein funktionierendes Ding stand. So. Letztes Beispiel hätte ich vielleicht noch mit, das finde ich ganz spannend, mit Xing. Also wir haben ja mal eine Folge auch gemacht mit dem Thomas Gläser. Die sollten wir nochmal verlinken an der Stelle auch. Der war damals VP Product für den Xing-Gruppen- und den Xing-Events-Bereich. Das heißt, ne, darüber, wo wir auch viele hier Community-Events und so eingeladen haben und genutzt haben. Das ist ja dann Anfang letzten Jahres eingestampft worden, also eine bewusste strategische Entscheidung von Xing beziehungsweise der entsprechenden Firma New Work SE, das einzustampfen. Und was Thomas in dem Gespräch erwähnte oder darstellte, war, dass dieser Gruppen- und Eventsbereich, also auch das Ticketing, waren Cashflow-positiv. Also es waren margenträchtig oder waren, wie soll ich sagen, produzierte schwarze Zahlen. Also es war jetzt nicht im Sinne von Wirtschaftlichkeit negativ, aber und das hat er ganz schön auch dargestellt, das Ganze passte nicht mehr in die neue strategische Ausrichtung für das Produkt Xing, nämlich entsprechend als Recruiting-Plattform sich zu positionieren. Und deshalb haben die gesagt, da es nicht mehr zur Strategie passt, nehmen wir es raus und machen einen Rampdown dieser Funktion. Und das würde ich eben auch hier mit in diese Risikokategorie einsortieren, zu sagen, Business Viability Risk ist letztlich auch Dinge zu tun, die nicht zu meiner Strategie passen. Hm.
Sehr gut. Viele schöne Beispiele. Du hast es auch schon so ein bisschen gespoilert. Vierte Risiko ist Feasibility Risk. In meiner Welt das Risiko, ob wir überhaupt in der Lage sind und fähig sind, diese Lösung für die Nutzer tatsächlich zu bauen.
Genau, also das Team oder wir als Team, die eine Lösung bauen, haben wir die Fähigkeiten, diese Machbarkeit herzustellen. Und das sind dann sowohl technische Fähigkeiten als auch, finde ich, fachliche Fähigkeiten. Unabhängig davon, ob das grundsätzlich auf der Welt möglich ist, sowas herzustellen, haben wir die richtigen Leute dafür, das in Time und Budget irgendwie herzustellen. Und jetzt gar nicht mehr Time und Budget klang so nach Projekt, sondern sind wir grundsätzlich in der Lage, das herzustellen. Und da gibt's halt auch so Beispiele wie von der Deutschen Bahn die digitale Sitzplatzreservierung. Also inzwischen funktioniert das ja, würde ich sagen, ganz okayisch. Aber am Anfang war das wirklich echt schwierig, weil du wusstest da nie, wird Sitzplatz wird ja digital angezeigt im Zug, wird das rechtzeitig übertragen, sitzt da ein anderer, haben die Sachen vermischt. Also sie haben es letztlich fachlich technisch wie auch immer nicht hingekriegt, diese grundsätzlich sehr schöne und hilfreiche Idee umzusetzen. Zweites Beispiel waren wir selber. Ne? Als die Pandemie zugeschlagen hat, wir haben vorher immer unsere Trainings und Workshops natürlich in aller Regel ausschließlich damals vor der Pandemie vor Ort gemacht. So, dann kamen die Lockdowns und dann mussten wir ja alle, nicht nur wir, sondern alle mussten ja irgendwie auf Remote etc. umsteigen. Und unser Anspruch, ein sehr nehmen wir mal so ein Training, ein sehr interaktives Training mit Training from the back of the room Elementen und so einzubringen und trotzdem aber auch eine starke Verbundenheit trotz Kamera und Übertragungstechnik zu haben. Sprich so, dass man nicht nur so eine kleine Briefmarke irgendwie in Zoom oder Teams oder so sieht von uns als Trainer, sondern irgendwie mittendrin. Das ist eine technische Machbarkeitsfrage gewesen. Kriegen wir das überhaupt hin? Und so aufzustellen, in der Qualität, wie wir jetzt ja heute auch noch die Live-Events zum Beispiel immer wieder produzieren, kann man sich ja auch bei uns auf dem YouTube-Kanal angucken, was da so rauskommt. Also so wie wir da agieren mit der Dokumentenkamera, mit sozusagen vor dem Miroboard hin und her zu tanzen, überhaupt mit den Miroboards zu arbeiten, das war potenziell erstmal im Sommer 2020 ein absolutes Feasibility-Risiko, ja.
Ja, aber auch, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil wir natürlich viel zu wenig Expertise hatten, wie sowas technisch umsetzbar ist. Jeder Gamer hätte uns ausgelacht, dass wir da überhaupt drüber nachdenken. Das haben wir dann ja auch irgendwie festgestellt, dass halt viele unserer Fragen, die wir aus einer technologischen Sicht, aus einer Machbarkeit hatten, vielleicht so in dem ganzen Gaming-Bereich zu Teilen schon gelöst sind. Oder wir zumindest hingucken konnten, wie man bestimmte Dinge lösen könnte. Ne? Aber es liegt dann halt auch immer an dem eigenen Wissen, genau wie du gesagt hast, oder an den eigenen Fähigkeiten.
Ja, auch in Relation zum Rest. Ne? Also ich würde sagen, wenn ich mich recht zumindest erinnere, haben wir im August 2020 waren wir so ready to go mit solchen Trainings. Ich glaube, wenn ich mich entsinne, Ende September oder im Oktober haben dann auch die ersten Kunden dem sozusagen vertraut und wir haben wirklich so geliefert. Damit waren wir im Vergleich zu irgendwelchen Twitch-Größen und vielleicht, ne, wenn du sagst Streaming, hinten dran, aber im Vergleich zu allen möglichen anderen Trainerinnen und Trainern im Bereich Agil, Product Owner, Produktentwicklung, waren wir, glaube ich, super weit vorne.
Ja, definitiv.
Also da gab es super wenige, die da noch in Q3 oder Anfang von Q4 schon so liefern konnten.
So, jetzt weiß ich, dass in der...
Zum Teil bis heute.
Das ist böse, das müssen wir ja fast rausschneiden. Nein. Jeder, der so ein Training tatsächlich remote macht und sich da bemüht und auch interaktiv macht, dem zolle ich hier hohe Anerkennung, weil das haben wir ja selber an einem eigenen Leib erfahren, das ist doch schon ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du in einem Trainingsraum stehst oder ob du 2 Tage remote vor einer Kamera mit irgendwelchen Tools unterwegs bist.
Ja, und lass uns das Beispiel noch erweitern. Wenn jetzt ein Kunde ankäme und sagt, ich möchte ein Hybrid-Training haben, also einige sitzen im Classroom und andere sind remote, ganz ehrlich, das lehnen wir in der Regel ab. Aber wenn wir hier zusagen würden, hätten wir ein klares Feasibility-Risiko, weil das zu wuppen ist nochmal schwieriger.
Definitiv. So, jetzt weiß ich, dass in der ganzen Produkt-Community da draußen sogar noch ein 5. Risiko seit einiger Zeit mit diskutiert wird. Und das ist so ein ethisches Risiko bezogen auf unser Produkt.
Richtig. Es wird als Ethical Risk bezeichnet. Also im Endeffekt, es kann ja sein, dass wir ein total gutes Produkt liefern, was eben an dieser Schnittmenge von es schafft Value, es ist usable, es ist feasible für uns, es ist business viable. Das alles, ne, können wir positiv abhaken. Aber die Frage dahinter, wollen wir das überhaupt produzieren, ne? Im ethischen Sinne? Also kannst Sachen, nimm mal ein Beispiel, noch, du produzierst irgendwie ein Gewinnspiel-App oder jetzt meinetwegen irgendwelche so Social-Media-Sachen, die man bis auf die Spitze treibt, wo meinetwegen Minderjährige in Abhängigkeit von solchen Social Plattform oder so geführt werden. Ich will da gar nichts verdammen, aber man muss sich schon fragen, was macht unser Produkt mit unseren Nutzerinnen und Nutzern? Ne?
Wann war das? 2020 haben wir mal einen Talk konzipiert, ne? Ethische Verantwortung von Product Ownern.
Ja, im Endeffekt, wir können vielleicht das Produkt produzieren mit super günstigen Lieferanten oder irgendwelchen super Billo-Kräften, die in dritte Weltländern sitzen, schön. Wollen wir das wirklich? Oder anders gesagt, Kunden kaufen vielleicht, nehmen wir irgendwie jetzt Klamotten oder so, kaufen keine Klamotten mehr oder Produkte, wo man mehr oder minder weiß, dass es irgendwie mit Kinderarbeit hergestellt ist, ne? Kann das weiter definieren mit irgendwie Atomkraftgeschichten, Sachen aus Kriegsgebieten und. Also im Endeffekt alles, wo der Markt, die Zielgruppen, unser Produkt, unseren Service ablehnen aus ethischen Gründen.
Ja, oder wir, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, als jemand, der das Produkt verantwortet, als Product Owner sagen, dass ich das oder meine Organisation ethisch nicht vertreten kann oder will. Und mein Beispiel ist da ja häufig, haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, tatsächlich so Nespresso-Maschinen mit diesen Kapseln, die, glaube ich, immer noch von Nespresso selber so Aluminiumkapseln sind. Und das ist aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und natürlich Umweltfragen eigentlich höchst bedenklich. Für mich hat so eine Nespresso-Maschine, als die so rauskam und ich die immer gesehen habe, natürlich total mein Problem gelöst oder war eine gute Lösung dafür, dass ich schnell, einfach, unkompliziert irgendwie einen Kaffee bekomme, wenn ich halt nicht so oft häufig Kaffee trinke und mir nicht so eine riesenteure, Siebträgermaschine oder irgendwas anderes, Vollautomaten anschaffen wollte. Also alle anderen Risiken, die wir eben diskutiert haben, waren eigentlich gelöst, aber natürlich aus ethischen Gründen eigentlich überhaupt nicht zu vertreten. Aber das macht dann sehr wahrscheinlich auch wirklich jede Organisation oder jede Product Ownerin, jeder Product Owner muss da selber drüber nachdenken, egal ob es dann irgendwas mit meinen Nutzern macht oder ob es irgendwas mit der Umwelt oder in irgendeiner anderen Art und Weise von vielleicht Ausbeutung oder eher ethisch zweifelhaften Fragen irgendwie bedeutet, ja.
Also die Fragestellung kommt immer aus der Unternehmensbrille heraus und die Leitfrage ist da, should we build it? Ja. Also auch wenn wir es könnten,
sollten wir es machen
und so weiter und so fort, alle anderen Risiken kein Problem darstellen, sollten wir es wirklich.
Ja, tun. Aber das kann ja, oder nicht nur es kann, sondern es bewertet halt jedes Unternehmen anders. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nichts machen würden, was irgendwie mit Kriegen oder Konflikten zu tun hat. Aber es gibt genug Rüstungsunternehmen da draußen, die halt genau darauf ihr Geschäftsmodell basieren.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe für einen Pharma-Großkonzern gearbeitet und habe eine Digitalplattform für Fungizide, Pestizide und Herbizide mitgebaut. Und darüber wurde auch Glyphosat vertrieben. Aus Sicht des Pharmaunternehmens ist das Should We Build It völlig klar. Ja, willst du machen, wenn du so Crop Science bedienen willst. Ob ich dann da drin arbeiten will im Kontext, das war jetzt nicht der einzige Grund, aber das muss ich mir dann selber entscheiden. Ja. Ne?
Gut. Haben wir auf die Produktrisiken geguckt, dann möchte ich gerne in einem letzten Schritt heute zumindest noch drauf gucken, wie wir natürlich als Produktmanager, Product Ownerin mit solchen Risiken umgehen sollten und wie wir damit arbeiten sollten. Wir identifizieren so ein gewisses Risiko. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir jetzt? Mhm. Die erste Frage, die sich für mich dann natürlich stellt, ist das überhaupt ein Risiko? Also gefühlt ist das ja häufig auch vielleicht sogar eine sehr subjektive Entscheidung, ne? Es liegt halt einfach im Auge der Betrachterin. Ist das ein Risiko oder ist das kein Risiko?
Absolut. Das ist eben dieses schwer Vorhersagbare auch, ne? Und jede unserer Zielgruppen oder Zielkundensegmente mag das auch anders bewerten, irgendwas. Insofern das Beispiel eben mit der Banking-App zur Identifizierung, da war ich vielleicht auch ein totaler Edge-Case, bei dem das nicht funktioniert hat. Ne? Obwohl ich auf einem relativ neuen iPhone-Modell war, aber vielleicht hatte ich irgendeine komische Einstellung mit Schriftgröße oder sonst was. Das so kann man natürlich als, also für mich als Nutzer war das dann vielleicht Risiko, aber aus Unternehmenssicht, Anbieter dieser Bank, ist es wurscht, weil ich so ein Einzelfall war, so what? Ne? Oder die wissen, im Zweifel kommt er eh in die Filiale, auch wenn er verärgert ist. Also natürlich, Risiko ist total subjektiv und dementsprechend finde ich es auch so schwer quantifizierbar in dieser Illusion, die man sich da in dem Projekt Risikoberichten hingibt, das so mit dieser Illusion der Genauigkeit zu beschreiben, das finde ich immer so schwierig. Und ja.
Also habe ich als PO, PM vielleicht die Aufgabe, gemeinsam mit anderen drüber nachzudenken, wo könnten Risiken liegen? Also in welchen dieser vier Bereiche liegen denn bestimmte Risiken?
Also entscheidend ist für mich, dass man da eine Aufmerksamkeit für schafft und darüber dann in die Kommunikation kommt und in die Diskussion, hey, ne, bevor wir das bauen, bevor wir in die Product Delivery gehen, sollten wir doch vielleicht in der Product Discovery, und ich meine das jetzt nicht wasserfallig, erst das eine, dann das andere, sondern begleitend, kontinuierlich, in der Discovery herausfinden, könnte es sein, dass uns eine dieser Risiken oder Risikobereiche irgendwie blöd erwischt. Und übrigens muss man vielleicht nochmal erwähnen, es ist mir pieps egal, ob man ein Risiko nachher als Usability Risk oder als Value Risk identifiziert, also in welcher dieser Ecken das Risiko uns aufploppt oder in welche Ecke wir das einordnen, ist pieps egal. Wichtig ist, dass wir überhaupt drüber stolpern und es finden und dann überlegen, was, wie könnte man zum Beispiel durch Business-Testings, also durch User-Tests etc., diese Business-Ideen zu validieren oder zu falsifizieren genauso auch.
Ja, damit ich sie aber in einem ersten Schritt vielleicht überhaupt identifiziere oder gemeinsam drüber nachdenke, ist das ein Risiko, bräuchte ich jetzt ja in meinem naiven Verständnis oder Gedanken sehr wahrscheinlich alle Menschen, die irgendwie Expertise bezogen auf diese vier Produktrisikenfelder irgendwie haben könnte. Weil ich als PO habe vielleicht Expertise in Richtung, schafft das einen gewissen Wert oder löst das ein Problem von meinem Nutzer? Vielleicht bin ich sogar so weit als PO, dass ich auch über die Business Viability nachdenken kann oder zumindest mich mit Leuten unterhalte. Bei Feasibility und Usability kann das ja manchmal schon auch ein bisschen schwieriger sein. Also da bräuchte ich ja höchstwahrscheinlich dann auch irgendwie Partner oder Menschen, mit denen ich zusammen drüber nachdenke, die gerade in diesen Feldern auch Expertise haben und da nochmal anders drauf gucken.
Ja, absolut. In Summe sind wir natürlich, wenn wir uns ein Scrum-Team vorstellen, schon gemeinschaftlich dafür verantwortlich. Aber wenn man jetzt aus der Produktmanagement-Ecke eher guckt, und da wird dann nicht auf Scrum geguckt, sondern wer hat diese Verantwortung, diese Risiken zu finden, zu tackeln oder darüber auch zu entscheiden, welche Risiken gehe ich und welche nicht? Stichwort Risikoaffinität, Risikoaversion. Da sagt man gemeinhin, okay, der Produktmanager, die Produktmanagerin ist verantwortlich für Value Risk und Business Viability Risk. Die User-Person oder Design-Lead, Designer, wer auch immer da ist, ist verantwortlich für das Usability Risk. Und die Engineers oder Engineer-Lead oder Vertreter der Engineers ist für die Feasibility-Risiken zuständig. Und gemeinhin wird das dann im Produktmanagement diskutiert, dass man gemäß Teresa Torres ein solches Product-Trio erstellt oder aufstellt. Also im Endeffekt die drei Blickwinkel Produkt, User und Design und drittens eben Engineering, Tech, die sich zusammensetzen in einem Trio. In Köln würde man natürlich sagen, als drei Gestirn. Und ja, sich einen Kopf darum machen, dass diese Product Discovery rund um diese Risiken stattfindet. Eine schwierige Diskussion, wie man Product Trio in einem Scrum-Team etabliert und wie das zusammenspielt mit einem Team auf Augenhöhe und so. Aber das ist ein anderes Thema,
ja. Ja, wobei ich das vielleicht gar nicht so schwierig finde. Ich würde halt versuchen, als Product Owner die Leute zu beteiligen, die auch wirklich Lust darauf haben. Das wäre so der erste Ansatz, weil in meiner Welt es ganz oft so ist, dass ganz viele gar nicht so viel Lust haben, darüber nachzudenken, sondern eher Delivery und Coding machen wollten. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Also ich glaube, man muss sich so ein bisschen frei machen davon, dass das immer nur eine Person sind und es sind auf jeden Fall immer nur drei. Und vielleicht brauche ich bei manchen Risiken oder bei manchen Herausforderungen auch bei der Product Discovery dann wieder andere Leute. Also es müssen ja auch nicht immer nur die gleichen drei sein. Ich glaube, da will ich einfach experimentieren und gucken, was hilft mir denn tatsächlich, um gut mit solchen Risiken irgendwie umzugehen.
Nee, ich meine vor allem, wenn man so ein Trio, das ist ein anderes Thema, ne? Product Trio, ja. Können wir mal eine Folge zu machen. Ja. Wenn man so ein Trio erstellt, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man die Verantwortung des einen Product Owners, ne? In Scrum ist ja die Verantwortlichkeit nur an einer Person aufgehängt, nicht jetzt auf drei Personen ausweitet und dann eine Art Komitee draus baut, weil dann hast du so Design by Committee, sagen wir in der agilen Szene, dass nur noch die drei zusammen entscheiden können. Ich glaube, das kann eine gewisse Deadlock-Situation geben. Es braucht tatsächlich letztlich eine Person, die entscheidet, aus meiner Sicht zumindest, was nachher gebaut wird, im Sinne von jetzt Scrum-Framework und Product-Backlog-Sortierung. Aber und das ist in dem Grundmodell und im Grundgedanken und Ansatz von Product Trio nicht so ganz klar. Das kann schon mal ein bisschen verschwimmen, würde ich sagen. Ne?
Aber ich merke schon, ich wollte gerade schon antworten und habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Wir machen vielleicht tatsächlich mal eine Folge über das Product Trio aus einer Sicht von Scrum Teams und dann auch für Product Owner. Ist echt eine spannende Diskussion, was es da für gute Erfahrungen gibt und was man denn vielleicht mal ausprobieren könnte. Aber ganz egal, wie dieses Trio jetzt zusammengesetzt ist, es hat genug Expertise, halt mit diesen ganzen Produktrisiken, die wir diskutiert haben, umzugehen. Die identifizieren bestimmte Risiken. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir dann weiter? Jetzt habe ich da eine ganze Menge potenzieller Risiken aus unterschiedlichen Bereichen identifiziert. Was mache ich denn dann?
Naja, üblicherweise ist das Teil von Product Discovery. Gerne erstellt man aus diesen Annahmen, die wir erstmal nur haben über diese Risiken, dann testbare Hypothesen. Und diese Annahmen, Assumptions, kann man natürlich auch erstmal, das ist vielleicht der erste Schritt, in so ein Assumption Mapping reinpacken. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Auch gut nachlesbar in dem Buch Testing Business Ideas von David J. Bland und Alex Osterwalder. Um im Endeffekt klar zu haben, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt? Weil ich habe da ganz viele Annahmen und ich könnte jetzt versuchen, aus allen Hypothesen zu machen und alles zu vertesten. Das wird mir ressourcenmäßig nicht gelingen und zeitmäßig. Und das Assumption Mapping hilft mich da zu fokussieren auf die wichtigsten Dinge. Daraus, wie gesagt, testbare Hypothesen abzuleiten, auf Basis dieser testbaren Hypothesen Experimente zu designen und durchzuführen, um diese Hypothesen dann eben zu verifizieren oder falsifizieren und damit ein Stück weit Risikomitigation zu betreiben. Also das Risiko potenziell etwas kleiner zu machen. Sicherheit habe ich dann natürlich immer noch nicht.
Dann verweisen wir in den Shownotes natürlich auch auf die Folge vom Assumption Mapping. Findet ihr da. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir relativ umfangreich auch tatsächlich auf unterschiedliche Produktrisiken geguckt. Ich hoffe, es war auch das ein oder andere Beispiel für euch tatsächlich dabei, was ihr nachvollziehen könntet. Uns interessieren dann auch immer Dinge, die ihr so erfahren habt. Also wenn ihr da irgendwas habt, schreibt uns gerne mal oder kommentiert das unter irgendeinem Blogpost, den wir auch zu dieser Folge teilen. Tim, du kennst das. Zum Abschluss dieser Folgen, die wir miteinander machen, geht es immer um ganz praktische Tipps und Tricks. Wenn ich anfangen will, mehr über Produktrisiken nachzudenken, damit zu arbeiten als PO. Was würdest du jemandem mitgeben?
Also zum einen würde ich sagen, schnappt euch mal die zum Beispiel Feature-Ideen oder Produktideen, die ihr gerade so rumliegen habt oder die ihr auch vielleicht zuletzt abgeschlossen habt und überlegt, was für mögliche Risiken steckten da drin, entlang jetzt zum Beispiel dieser vier Risikokategorien. Zweiter Tipp, wie eben schon mal erwähnt, seid da nicht päpstlicher als der Papst, ob es jetzt nun ein Value oder ein Usability Risk ist. Also es geht nicht hundertprozentig um die exakteste Aufteilung. Und drittens, so Lifehack-mäßig, Lifehack ist glaube ich zu viel gesagt, aber geht einfach mal so durchs Leben, also ne, wenn ihr so draußen unterwegs seid, wie das Beispiel mit dem Schnitzelessen und der Kartenzahlung, haltet einfach mal die Augen offen bei bestimmten Dingen, die ihr erlebt und fragt euch, was ist hier eigentlich das Problem? Warum kann ich dieses Angebot jetzt nicht nutzen? Warum möchte ich dieses Angebot jetzt nicht nutzen? Oder warum hat der Laden gerade schon wieder zugemacht? Ne? War das vielleicht nicht wirtschaftlich tragfähig etc.? Und versucht selber, diesen Muskel ein bisschen aufzubauen, solche Risiken etwas proaktiver erkennen zu können. Ich glaube, das hilft dann auch in der Übertragung auf die eigene Produktentwicklung total weiter, sich frühzeitig diese Fragen zu stellen, bevor wir einfach erstmal stumpf was umsetzen, was vielleicht irgendwer unserer Stakeholder sich gerade gewünscht hat.
Sehr schön. Ich glaube, da sind eine ganze Menge Tipps dabei, wie ich mich dem Thema nähern kann. Dank dir für die Diskussion. Und bleibt nur noch das Risiko, dass ihr jetzt diese Folge findet über die Produktrisiken.
Absolut. Allein das Value-Risk, dass wahrscheinlich nur 50% überhaupt Podcast-Hörerinnen sind, ist schon das erste Risiko. Oder Business Viable, ob der zeitliche Aufwand, den wir hier betreiben, nicht zu groß ist. Oder ob wir es überhaupt geschissen kriegen, hier eine vernünftige Audioqualität, Stichwort Visibility, herzustellen. Und. Ach,
so viel. Wir werden sie schon meistern.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.